Hey, es ist super gut, dass du heute da bist, weil heute werden entscheidende Fragen geklärt, nämlich darfst du Spaß in deinem Leben haben oder nicht? Das ist wichtig, oder? Ich finde das wichtig. Es sind ja die Sportferien zu Ende. Ich finde das eine coole Erfindung, die ihr hier in der Schweiz habt. Sportferien, in Deutschland, wir haben das nicht. Viele von euch waren ja bestimmt im Schnee, oder? Wer von euch war im Schnee? Ja, das ist echt unfair, ich war es nicht. Aber das, was ich immer schon so mein ganzes Leben lang mit der Schweiz auch verbunden hat, so war irgendwie auf jeden Fall Schneesport. Snowboard fahren, Skifahren. Ich habe lange Zeit war ich auf der hellen Seite, ich war mal Skifahrer, dann bin ich auf die dunkle Seite der Snowboarder gewechselt. Und da geht's mir gut. Und für mich war das immer so dieses, hey, Berge, Schnee, Gletscher. Da unterwegs zu sein, das ist der Knaller. Und man kann ja unterschiedliche Sachen machen, wenn du ein Brett an den Füßen hast. Du kannst in den Park gehen, springen, hoffen, dass du dich nicht verletzt. Du kannst natürlich auch normal auf der Piste fahren, kannst da so ein paar kleine Sachen machen. Aber das, was so der absolute Knaller ist für die meisten, und so geht's den Skifahrern wahrscheinlich auch, ist abseits der Piste fahren. Tiefschnee fahren. Ja? Oder wer sagt von euch, Tiefschnee fahren? Nee, das macht überhaupt keinen Spaß. Okay, ich lasse einfach mal so stehen. Abseits der Piste fahren, fand ich immer total cool, hat immer mega Spaß gemacht, aber es ist super riskant. Und in den meisten Skigebieten ist es ja so, dass es nicht erlaubt ist, es sei denn, du hast einen Bergführer dabei oder einen Bergführer dabei. Ja, also es ist eigentlich nicht erlaubt, abseits der Pisten zu fahren. Warum? Ist eigentlich ganz einfach. Ja, je nachdem, auf welcher Höhe du unterwegs bist, da gibt's Gletscherspalten, du siehst du nicht unbedingt von oben, wenn es geschneit hat. Schneewächten hängen drüber, du kannst damit einbrechen, Lawinen lostreten und so weiter. Haben wir alles gehört, jetzt auch letzte Zeit in den Medien, dass eben gerade, wo es diese Schneemengen hatte, dass da Lawinen abgegangen sind und so weiter, weil Leute ins Gelände gegangen sind, und ihr Leben riskiert haben und ihr Leben auch verloren haben. Also es gibt eine Regel, die verbietet mir das. Die verbietet mir, abseits der Pisten zu fahren. Wenn ich das mache, erwischt werde, ist der Skipass weg. Und ich kriege noch eine gehörige Abreibung. Wir sind ja in dieser Predigtserie Zweifel hat Gründe, Glauben auch. Und wir wollen eben uns heute, wie es schon angekündigt worden ist, ein bisschen darüber unterhalten. Glaube und Spaß, Christsein und Spaß, was ist das? Passt es zusammen? Geht es überhaupt? Und bevor wir darüber sprechen, müssen wir das Wort Spaß definieren. Was ist denn Spaß? Und das Interessante ist, dass wenn man viele Leute mal fragen würde, so hey, was bedeutet Spaß für dich oder so, da gibt es immer ganz viele, ja teilweise negative Assoziationen. Zum Beispiel die Jugend. Ihr alle, ja? Spaßgesellschaft. Ihr tickt nur nach Spaß. Wenn es euch keinen Spaß mehr macht, dann hört ihr auf damit. Oder solche Sachen, ja? Also man hat immer irgendwie solche leichten Assoziationen irgendwie, was Spaß irgendwie doch negativ macht. Aber das Interessante ist, und wir gucken einfach mal in Wikipedia, und genauso würde ich es heute gerne noch halten. Ich würde gerne einfach Spaß durchweg positiv definieren. Nämlich Wikipedia macht das auch und sagt, Spaß ist unbelastete, ausgelassene Freude. Ein Vergnügen, was man bei einem bestimmten Tun empfindet. Positiv. Und wenn wir heute von Spaß reden, dann möchte ich eine Sache ausklammern, und zwar dieser Spaß auf Kosten von anderen Leuten. Ja? Also egoistischer Spaß. Weil da kriegen wir ein Problem. Warum genau? Da kommen wir noch dazu hin. Aber wenn ich von Spaß rede, dann meine ich diese unbelastete, ausgelassene Freude. Für mich früher war das absolut unvereinbar. Christen und Spaß geht gar nicht. Das können die nicht. Christen sind Spaßbremsen. Die haben das nicht drauf. Die dürfen nämlich gar keinen Spaß haben, weil die ganz viele Regeln haben. Und in der Gemeinde, wo ich mitgeschleppt wurde, also ich war kein Christ zu dieser Zeit, ich wurde einfach christlich erzogen, ich wurde mit in diese Gemeinde geschleppt, da hat man zum Beispiel gesagt, Fußball spielen im Fußballverein, das ist Sünde. Und das war für mich einfach so, ich habe es nicht verstanden, und für mich war das zutiefst abschreckend. Und für mich war das absolut unvereinbar. Ich habe von Regeln gesprochen, und wir leben in einer Welt, wo es überall Regeln gibt. Und Menschen machen Regeln, und manche Regeln machen Sinn, und manche machen weniger Sinn. Ich will euch mal ein paar Beispiele geben von unseren Freunden aus den Vereinigten Staaten. Die haben ein paar richtig gute Regeln. Und zwar folgendes. In Los Angeles, da darf jeder Mann seine Frau mit einem, also ganz kurz, ich habe mir das nicht ausgedacht. Ja, das möchte ich einfach vorneweg schicken. In L.A. darf jeder Mann seine Frau mit einem Lederriemen schlagen, vorausgesetzt, der Riemen ist nicht breiter als 2 Inches. Benutzt er einen breiteren Riemen, bedarf es der vorherigen Erlaubnis seiner Ehefrau. Ja. Es gibt noch ein paar weitere coole Sachen. Es ist wirklich herrlich, was es so an Regeln gibt. In Chico in Kalifornien, da ist das Zünden nuklearer Sprengsätze innerhalb der Stadtgrenzen verboten und wird mit einer Geldstrafe von $500 belegt. In Alaska ist es ein Verbrechen, einen Elch betrunken zu machen und so weiter. Und in Europa ist genauso. In England, zum 19. Jahrhundert gab es ein Gesetz, das quasi Selbstmord als ein Kapitalverbrechen dargestellt hat. Und wenn dein gescheiterter Selbstmordversuch quasi war und du wurdest erwischt, wurdest du durch den mit dem Tod bestraft. Ja? Also durch Erhängen. Und jetzt auch noch einen für euch. In Deutschland gab's natürlich, gibt's natürlich auch wirre Regeln. So 1896 wurde gesetzlich festgelegt, dass auf einem Fußballplatz keine Bäume sein dürfen. Ja? Also, ihr merkt, ja, es gibt wirklich viele Regeln, die auch unsinnig sind. Und ich habe so gedacht, als ich das gelesen habe, so, also irgendjemand muss ja gesagt haben, es ist wichtig, dass wir diese Regeln haben. Ja? Also, komisch. Aber viele Regeln und die meisten Regeln machen Sinn. Und ich weiß nicht, ob du schon mal mit einer Achterbahn gefahren bist. Das Erste, was du siehst, wenn du anstehst, ist ein Schild und da steht drauf, hey, lass doch bitte das Essen hier unten am Boden, ess nicht, also kein Essen während der Fahrt, am besten auch nicht aufstehen, nicht abschnallen und solche Sachen. Und das sind alles Regeln, die von jemandem gemacht wurden, der die Gefahren kennt. Wahrscheinlich sogar auch noch von diesem Entwickler dieser Achterbahn, der weiß, wenn du das tust, dann wird diese Achterbahnfahrt vielleicht sogar deine letzte Achterbahnfahrt gewesen sein. Und ich wette, jeder von uns, der ansteht, intuitiv, vertraut er diesen Regeln und er wird sich dran halten. Keiner von uns sagt, nee. Also ich fühle mich hier gerade ein bisschen beengt so, auch in meinem Spaß. Ich schnall mich ab während der Fahrt. Ja? Jeder von uns wird sich dran halten und diese Regeln, sie sollen quasi den Spaß nicht verderben, sondern die sollen ihn garantieren, dass diese Achterbahnfahrt eben auch gut wird für dich. Jetzt kommen wir zu biblischen Regeln. Biblische Regeln schränken ein. Ja, das tun sie. Die 10 Gebote, sie schränken dich ein. Sie schränken dich ein in deiner Freiheit und sie schränken dich vielleicht sogar ein in deinem Spaß. Und du sagst so, was? Hey, ich fühle mich voll eingeengt. Du sollst nicht töten. Ich fühle mich voll eingeengt in meinem Spaß. Oder in deiner Freiheit, du sollst nicht stehlen. Ich fühle mich voll eingeengt. Ja, sie engen dich auf jeden Fall ein. Und ihr werdet schon merken, es ist gut, dass sie uns einengen. Ja, 10 Gebote, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten. Also das heißt, wenn wir von Regeln sprechen, ist es das Entscheidende, dass wir uns überlegen und dass wir mal hinschauen, wer denn dieser Regelgeber ist, dieser, in unserem Fall Gott, der sich die Regeln ausgedacht hat und gesagt hat, hey, das macht Sinn. Wir müssen uns mal überlegen, wer der ist und vor allen Dingen müssen wir uns überlegen, welche Kompetenzen der hat. Und ich möchte es euch mal an einem Beispiel erklären. Stell dir vor, du bist in Stuttgart, stehst vor dem Porsche-Werk und du darfst dir einen ganz neuen 911er Carrera Porsche abholen. Ist deiner. Und du weißt, in dieser Halle, vor der du stehst, da sitzen die ganzen klugen Köpfchen drinne, die diesen Porsche gebaut haben. Und die haben sich überlegt, wie funktioniert das Ding, die haben das Ding zusammengeschustert, die haben das Teil designt. Und du machst Du machst die Tür auf, die Beifahrertür, machst die, wie heißt diese Klappe da, die man hat? Das Handschuhfach. Hat ein Porsche ein Handschuhfach? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ja? Aber wir gehen mal davon aus, der Porsche hat ein Handschuhfach. Und du machst es auf und du ziehst ein dickes Buch raus. Und in diesem Buch stehen ein paar Sachen drin, wie dieses Auto funktioniert. Ja, wenn da mal eine Sicherung kaputt ist, was du machen kannst. was du tanken sollst zum Beispiel, steht auch irgendwo bei einem Porsche, beim Tankdeckel meistens, ob du Benzin oder Diesel reinkippst und so weiter. Das ist eine Bedienungsanleitung. Und auch hier wirst du sagen, ich vertraue dem. Weil die klugen Köpfe in dieser Halle, die haben dieses Buch wahrscheinlich auch geschrieben, die wissen, wie dieser Porsche funktioniert. Und die wissen, dass es gut ist, wenn ich das tue, was in diesem Buch steht. Versteht ihr? Und genau diese Kompetenz hat Gott auch. Gott ist dein Schöpfer, er ist dein Designer. Er hat diese ganze Welt, die du siehst und die du kennst, die hat er kreiert. Das heißt, er weiß, wie das Ding hier funktioniert. Er weiß, wie du funktionierst. Er kennt deinen Körper, er kennt deine Seele und er kennt, und das sagt die Bibel, er kennt zum Beispiel auch die Tiefe deiner Persönlichkeit. Das, was vielleicht du selbst noch nicht mehr von dir weißt, das weiß er von dir. Das, was andere nicht von dir wissen und du für dich geheim hältst, das weiß er. Er kennt dich. Er hat dich gebaut. Er hat dich kreiert. Die Bibel sagt an ganz vielen Stellen, dass, oder David sagt es, hey, bevor ich schon, ja, du hast mich gesehen im Mutterleibe, als ich noch ein kleines Baby war, noch gar nicht hier draußen war. Also er kennt dich, er hat diese Kompetenz, dass er dein Designer ist. Und ich möchte nur einen Aspekt irgendwie noch rausziehen, der mir voll wichtig ist. Er hat dir eine Sache gegeben, die du bist, die kein Aspekt von dir ist, sondern die du bist. Du bist Beziehungswesen. Weil er von sich selbst was in dich reingelegt hat. Und Gott ist Beziehung durch und durch. Perfekte Beziehung, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und er hat diese Veranlagung hat er in dich reingelegt. Das ist Identität von dir. Ja? Er kennt dich. Er ist dein Schöpfer. Und er hat uns auch wie so eine Bedienungsanleitung gegeben. Und das ist die Bibel. Da können wir drinne lesen, weil da stellt sich Gott vor. Und da sagt er vieles zu diesem Leben, wie das funktioniert und was gut ist, was nicht gut ist. Es gibt einen fetten Unterschied zwischen dem Autobauer, der den Porsche gebaut hat, und zwischen Gott. Dem Autobauer ist es letztlich egal, wie du mit dem Auto umgehst. Also vielleicht freut er sich sogar noch, wenn du eben anstatt Benzin Diesel reinkippst, weil dann weiß er, in einem Jahr stehst du wieder da und zahlst wieder und holst dir einen neuen. Und bei Gott ist es nicht so. Gott ist nicht der, der sagt so, ich kenne dich, ich weiß alles von dir, aber weißt du, eigentlich ist es mir egal. Und wenn du dein Leben gegen die Wand fährst, ist es mir egal. So ist Gott nicht. Ja? Das Auto gegen die Wand gefahren, das ist eben leider mit dieser Welt passiert. Das ist das, was man ganz am Anfang lesen kann. Das steht im 1. Mose 3. Das ist das, was sich Sündenfall nennt. Das ist das, wo ein Mensch eine Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, weißt du was, Gott, ich brauche dich eigentlich nicht. Ich mache mein eigenes Ding. Und Gott gesagt hat, okay, ich lasse das zu. Ich lasse das zu. Und die Konsequenz dieser Entscheidung ist wie eine Trennung gewesen. Wenn wir von Sünde sprechen, dann sprechen wir nicht davon, dass du mal gelogen hast oder so. Oder dass du irgendwann was falsch gemacht hast. Sondern wenn wir von Sünde sprechen, dann sprechen wir von einem Zustand. Ein Zustand, den du als Mensch nicht von dir selbst heraus ändern kannst. Eine Beziehung, die kaputt ist. Vielleicht hast du es mal erlebt, wenn eine Beziehung kaputt gegangen ist. Wenn Freundschaften kaputt gegangen sind. Da ist es eigentlich erstmal egal, ob du sagst, es tut mir leid, ich möchte es irgendwie wieder hinbekommen oder so. Wenn der andere sagt, ist durch, vergiss es. Dann wird diese Beziehung nicht mehr wieder klarkommen. Und das ist wie dieser Virus, der sich Sünde nennt, der durch die komplette Menschheitsgeschichte sich durchgezogen hat und der viel kaputt gemacht hat. Weißt du, und hier ist der Punkt, wo klar geworden ist oder wo klar wird, dass Gott eben nicht nur der Designer ist, der sagt, ich hab's geschaffen, der Rest interessiert mich nicht mehr, sondern wir kommen wie zu der nächsten Kompetenz. Er ist auch der sagt, nee, ich hab's geschaffen, ich liebe diese Schöpfung, ich liebe diesen Menschen, ich liebe dich. Und deswegen setze ich alles daran, dass diese Sache wieder in Ordnung kommt. Deswegen setze ich alles daran, dass dieser Zustand sich wieder ändern kann. Dass das, wozu du bestimmt bist, das Beziehung mit Gott, dass das wieder möglich ist. Das hat er getan. Das ist das, was wir Evangelium nennen. Das ist das, was wir die gute Nachricht nennen. Dass er selbst Teil dieser Erde wurde, Teil dieses Lebens wurde. Schwach geworden ist, Herrlichkeit verlassen hat und gestorben ist für dich. und für den ganzen Krempel, der da zwischen dir und Gott ist. Und weißt du, ich finde es immer wieder wichtig, dass wir uns überlegen und dass wir an dem Punkt stehen und sagen so, hey Gott, wo stehen wir? Wo stehen wir? Ist es dran, zum Beispiel, dass ich eine Entscheidung heute treffe, dass ich sage, ja, ich erkenne das für mich und ich will dich, Gott, als meinen Heiland, als meinen Retter, als meinen Erlöser. Ich will in diese Beziehung zurück, weil das ist meine Bestimmung. Und ich vertraue dir, dass du der Schöpfer, der Designer bist, der mich durch und durch kennt. Und dass es das Beste für mich ist, wenn ich mit dir unterwegs bin. Wir müssen uns das immer wieder überlegen. Und ich möchte euch heute später echt die Möglichkeit geben zu sagen, ja, ich möchte diese Entscheidung treffen. Entweder möchte ich komplett neu anfangen, ich möchte zurück, oder ich treffe diese Entscheidung das erste Mal. Diese Möglichkeit sollt ihr nachher haben. Ich möchte nur ein bisschen weitergehen zu dieser nächsten Kompetenz, die jetzt so sich schon angetönt hat. Die Bibel nennt Gott an ganz vielen Stellen den Vater. Und ich bin selbst Vater, das wisst ihr ja. Und das ist schon eine spannende Kiste, weil ich werde alles versuchen, was irgendwie in meiner Macht steht, was ich irgendwie hinkriege, dass irgendwie meine Kinder ein gutes Leben kriegen können. Und wisst ihr, was das heißt? Das heißt, ich werde sie beschneiden in ihren Rechten. Ich werde sie einengen. Ich werde ihnen Regeln geben. Ich muss Konflikte wahrscheinlich mit ihnen aushalten, die ich selbst mit meinen Eltern ausgefochten habe. Jetzt bin ich auf der anderen Seite so. Ja? Und mir geht es nicht darum, dass ich ihnen das Leben vermiesen will oder sage so, weißt du was, Kollege, bevor du das Leben genießen kannst, musst du bluten, das musst du lernen. Nee, das ist nicht mein Ding. Sondern mein Ding ist, dass ich will, dass ihr Leben garantiert, so gut wie es geht, dass das funktioniert, dass sie es genießen können, ja, dass sie auch Spaß haben können. Deswegen gebe ich ihnen Regeln. Weißt du, das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich ein guter Vater bin, ja, keine Ahnung. Oder ob ich ein guter Vater sein werde. Aber ich kann dir eins sagen, was wirklich hundertprozentig sicher ist. Gott, er ist ein guter Vater. Er ist der perfekte Vater. Und das heißt, egal was du für ein Vaterbild hast und was du erlebt hast von deinem Vater, er ist der perfekte Vater. Okay? Das ist eine Kompetenz. Das heißt, du kannst ihm vertrauen, dass er, wenn er Regeln setzt, dass er nicht der ist, der einfach nur einschränken will, weil es ihm Spaß macht oder so, oder weil er dich unbedingt beschneiden will, sondern es ist gut, dass hier eine Regel ist. Es ist gut für dich. Er will garantieren, dass Leben funktioniert. Vielleicht lässt sich dieses Gefühl gerade nicht los, das ist irgendwie doch so ein bisschen so, irgendwie diese Spaßbremse-Gedanke, der ist doch schon irgendwie ein bisschen da, oder so ein bisschen. Ich möchte nur ein Beispiel geben. Stell dir vor, es ist ein Fußballplatz. Und auf diesem Fußballplatz stehen 22 Leute. Aber 5 Leute haben sich gedacht, sie sind heute ziemlich spaßig drauf. Und der eine hat sich überlegt, weißt du was? Ich schieße einfach den Ball ins falsche Tor. Ja, das macht mir einfach Spaß. Und der andere, der zweite, hat sich überlegt, so, ich nehme den Ball in die Hand, weil ja, die anderen kommen mit ihren Füßen da nicht dran. Und der dritte hat sich gedacht, ich spiele Fußball so wie beim Eishockey. Das heißt, wir spielen ums Tor rum, auch hinten. Das heißt, ich kann rumlaufen und dann ein Tor machen und so weiter und so weiter. Ich sage euch, dieses Spiel wird niemandem Spaß machen. Keiner. Die anderen Leute, die werden dastehen und sagen so, ja, hey, wir brauchen Regeln, an die sich alle halten, damit es hier funktioniert, damit es Spaß macht. Ja? Biblische Regeln, die sollen das Leben so gut wie möglich machen für jeden. Und vielleicht stehst du jetzt da und sagst so, okay, ich kenne ganz schön viele Regeln vielleicht, wenn ich in die Bibel schaue, ins Neue Testament, in die Bergpredigt, wo Jesus erzählt, wie das Reich Gottes funktioniert und sagt, hey, du hast schon jemanden getötet, wenn du ihn in deinem Kopf als Blödmann bezeichnest. Also es gibt viele Regeln. Meine Liste, meine To-Do-Liste ist super lang. Und du wirst relativ schnell merken, du wirst es nicht schaffen. Du wirst es nicht schaffen, diese riesige Regelpalette, ja, sagen wir, die gute Regelpalette, umzusetzen, zu leben. Das packst du nicht. Da hast du verloren. Und soll ich dir sagen, es ist gut so. Es ist gut so. du kannst sie nicht aus deiner eigenen Kraft heraushalten. Und es ist gut so, weil es befreit dich von Werksgerechtigkeit. Es befreit dich davon, dass du sagst, ich habe diese Regeln hier, die muss ich alle halten. Und wenn ich das nicht schaffe, dann funktioniert es nicht, dann habe ich ein Problem. Es gibt jemanden, der nennt sich Paulus. Paulus, so ein Obertheologe. Wahrscheinlich könnte man, wenn ich mich jetzt mit ihm vergleichen würde, würde ich sagen, boah, der hat bestimmt schon mehr für Gott gerissen als ich. Vielleicht so viel. Nee. Aber er hat, ja, der war unglaublich krass unterwegs, er hat unglaublich viel gemacht. Und trotzdem sagt er einen ganz entscheidenden Satz über sich und er sagt Folgendes. Er sagt in Philipper 4, sagt er, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Er sagt, Jesus ist der, der mich befähigt, ist der, der mir die Kraft gibt, ist der mein Zentrum ist. Ja? Ist auch der, das, was ich vermag, was ich an Guten mache, vielleicht auch am Regeln halten oder wie auch immer, ja, das ist das, das kann ich nur, kann ich nicht aus meiner eigenen Kraft heraus, das kann ich aus Christus heraus. Und hier seht ihr, Leute, die Beziehung ist entscheidend. Die Beziehung zu Jesus ist entscheidend. Es geht nicht ums Regeln einhalten, es geht um Beziehung mit Gott leben und daraus zu leben. Aus dieser Beziehung mit Jesus, da heraus wirst du die Dinge tun können. Das ist das Entscheidende. Und er sagt, Paulus sagt das an ganz vielen Stellen, er sagt doch dieses, hey, ich muss abnehmen und er muss zunehmen in mir, ja, dass Jesus in mir groß wird. Das ist das Entscheidende, das hat Paulus verstanden, das ist das, was für uns heute steht, wenn du diesen Berg an guten Regeln siehst vielleicht. Es geht nicht darum, sie einzuhalten. Es geht darum, dass du deine Beziehung mit Jesus lebst und dass du da heraus lebst. Ich habe eine Frage an euch. Wer von euch ist auf dieser dunklen Seite, ja, also fährt Snowboard? Mal melden bitte. Ja, ihr habt eine gute Wahl getroffen. Also, stell dir vor, hey, du bist da und du gehst raus, du musst ein bisschen abschnallen, dann läufst du noch ein bisschen ins Gelände rein. Du merkst so, oh, es wird immer leiser, die ganzen Touristen sind nicht mehr da. Und jetzt öffnet sich vor dir dieser große weiße Hang. Da ist eine gute Steigung drin, das heißt, du kannst es laufen lassen und du merkst, es wird ein bisschen schneller, aber es ist ein total sanftes Gefühl. Und dann fängst du an, deine Schwünge zu machen. Und dann kannst du ja ein bisschen reindrücken und so und du sprayst so voll die Wolke und ziehst noch eine Kurve und sprayst nochmal. Nimmst hier vielleicht einen kleinen Hang oder einen Drop mit oder so. Und es ist super, super soft und weich. Die sich gerade gemeldet haben, die können das nachvollziehen wahrscheinlich. Die werden sagen so, ja, habe ich erlebt, ja, genau. Die anderen würden vielleicht, und ich habe es gesehen, ein bisschen eine Reaktion, so dieses, was erzählt denn er jetzt so? Die würden sich denken so, was soll das? Warum erzählt er das? Und sie würden vielleicht denken, ja, der ist von irgendwas überzeugt, ich weiß es aber nicht genau was. Keine Ahnung. Aber genauso ist es mit uns Christen. Wenn wir Dinge erlebt haben, dann hat das was anderes, dann hat das eine andere Power, als wenn du es nicht erlebt hast. Ja? Wenn du on fire bist, und das ist so, da will ich jetzt hin, neben Spaß und Christsein, ja, haben wir quasi abgehakt jetzt. Weißt du, du kannst so vielen Leuten von Jesus erzählen und so weiter. Du kannst Dinge verteilen, du kannst was weiß ich machen. Wenn sie es bei dir nicht erleben, wird es wahrscheinlich, wenn ich einen kleinen Glaube habe, keine große Auswirkung haben wahrscheinlich. Aber wenn du für Jesus brennst, dann wirst du sie anstecken. Die Bibel sagt so, hey, das, was in deinem Herzen ist, das geht in deinem Mund über. Davon wirst du reden. Und dann werden die Leute was erleben, wenn sie mit dir zu tun haben. Was glaubst du? Wo können Menschen am besten dich als Christ erleben? Ich bin überzeugt, sie können dich da am besten erleben, wo du gut bist, was dir Spaß macht. Das ist noch ein bisschen komisch, dieser Gedanke, aber ich will es euch erklären. Wenn die Leute mich beim Telemark-Skifahren sehen würden, ja, dann würden sie nicht jemanden erleben, der Spaß hat. Oder dann würden sie, sie würden sich vielleicht denken, das mache ich nicht. Ja, das sieht nicht gut aus oder so. Aber wenn Leute mit mir Snowboard fahren gehen würden, dann wäre es was anderes. Dann würden sie vielleicht irgendwie diese Leidenschaft, diese Passion dafür, sie würden es spüren. Und das würde sie vielleicht sogar anstecken. Und sie würden sagen, ja, das würde ich auch gern. Das heißt, die Dinge, wo bist du gut, was macht dir Spaß, das sind auch gute Dinge. Sie müssen kombiniert werden mit dem Bedingungsrahmen der Bibel. Ja? Also, du kannst natürlich auch sagen, ich bin super, super, super gut im Panzerfahren und Schießen. Wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, ja? Dass du damit Leute erreichen kannst. Ja? Aber der Punkt, was ich sagen will, ist dieses, wir müssen uns überlegen, wo sind wir gut, und dann leben wir da drin. Und dann bist du Christ da drin. Wir haben oft als Gemeinden immer so Tendenzen, dass wir sagen so, hey, wir sind gut in Sachen, komm, wir machen einen christlichen Club auf. Und wir haben einen christlichen Kegelclub und wir haben einen christlichen Fußballclub oder einen christlichen was weiß ich Club. Wir machen ganz viele solche Clubs aus, ziehen uns raus, machen unser Ding. Aber die Bibel sagt, wir sind zu was ganz anderem berufen. Wir sind dazu berufen, in der Welt zu leben. Wir sind dazu berufen, Salz und Licht zu sein. Und es fällt dir leicht, da wo du gut bist. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich bin gut und ich habe Spaß daran, in der Feuerwehr zu sein, ist es super, dann mach das. Dann geh da hin und sei in der Feuerwehr und lebe da deine Beziehung mit Jesus. Und du wirst Auswirkungen haben auf alle Leute, die um dir rum sind. Es ist automatisch so. Die Bibel sagt Folgendes. 2. Korinther 2 sagt Paulus, wir sollen ein Wohlgeruch sein, wir Christen. Ja? Wir sollen nicht stinken. Ja. Ja, wir sind keine Menschen, die stinken. Und wir sollen ein Wohlgeruch sein. Und Leute sind gerne mit Menschen zusammen, die ein Wohlgeruch sind. Ja? Also Menschen, mit denen du gerne zusammen bist. Das ist auch unser Job, zu sein. Wir sollen ein Wohlgeruch sein. Das heißt, mach das. Geh dahin, wo du gut bist. Vergiss die Rahmenbedingungen der Bibel nicht. Leb deine Beziehung mit Jesus in dem, wo du gut bist. Und sei ein Wohlgeruch. Weil das Ding ist, und Paulus geht nämlich weiter und sagt so, es geht um die Erkenntnis. Gott möchte sich durch dich der Welt offenbaren. Ist abgefahren, oder? Also wenn ich das überlege, Gott möchte durch mich sich offenbaren, den Menschen, mit denen ich zu tun habe, dann denke ich mir, Gott, du bist echt ganz schön mutig. Ja? Aber das ist das, was er möchte. Er möchte sich deinen Leuten, mit denen du zu tun hast, offenbaren, durch dich. Und ich glaube, das fällt dir ganz leicht, oder es fällt dir viel leichter, wenn du ein Wohlgeruch bist, heißt, wenn du da bist, wo du gut bist, wo es dir gut geht, und wenn du da Beziehung mit Jesus lebst. Weil das wird dir automatisch auch die Leitplanken geben, was okay ist und was nicht. Wo Spaß Grenzen hat, wo er keine Grenzen hat. Ich möchte euch noch drei Beispiele erzählen, wo mir das passiert ist, aber wo es mir auch nicht passiert ist. Okay? Gott ist dieser, ich muss nur ganz kurz, noch mal kurz zurückspringen, Gott ist der, ja, der sich offenbaren will durch dich, und er ist auch immer der, der sagt so, hey, bist du bereit? Bist du bereit? Darf ich? Also, darf ich dich gebrauchen, dass ich mich durch dich offenbaren will? Und das ist auch ganz oft die Stimme des Heiligen Geistes, der kommt und der sagt und der die Dinge aufs Herz legt. Und da möchte ich drei Beispiele erzählen, wo ich sage, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und ich lade dich ein, das auszuprobieren. Das erste, was mir passiert ist, ich weiß es noch, ich bin eingestiegen, habe ich noch studiert, in Basel bin ich eingestiegen in den Zug, bin runtergefahren und bei Offenburg ist jemand eingestiegen, hat sich neben mich gesetzt. Und er hat Stöpsel in den Ohren gehabt, ich habe Stöpsel in den Ohren gehabt, wir haben beide Musik gehört. Vielleicht habe ich es mal erzählt schon mal, aber ich hatte es voll krass, dass der Heilige Geist mir gesagt hat, rede mit ihm über mich, über Jesus. sprich ihn an. Und ich habe es wie nicht hinbekommen. Weil ich saß da und habe mir gedacht, boah, das kann ich irgendwie nicht bringen, so, ja. Der hört vielleicht gerade sein Lieblingslied, so. Ist ziemlich unfreundlich, ihn zu stören da drin, ja. Ich höre ja auch gerade gute Musik oder so. Ich habe so viele Gründe gefunden, ihn nicht anzusprechen. Und es war wirklich anstrengend, diese Zugfahrt. Er ist in Freiburg ausgestiegen. Das heißt, von Offenburg bis Freiburg habe ich die ganze Zeit in meinem Kopf und, ach, nee, mach's nicht und kann's nicht machen und so. Und als er rausgestiegen ist, war das wie so ein riesiger Klotz ist von mir runter. Und ich war traurig drüber, dass ich es nicht auf die Kette bekommen habe. Ja? Also es ist, der Geist Gottes, er legt dir Sachen aufs Herz und er möchte dich gebrauchen. Ja? Er möchte sich durch dich offenbaren. Ein zweites Beispiel, das war eigentlich ganz cool. Ich war während meiner Ausbildung auf Kishona, musste ich raus oft. Also ich musste das Wochenende, bin ich relativ oft nach Freiburg gefahren und habe meinen Schwager besucht. Und wir waren feiern, sind feiern gegangen und so. Und voll oft war es so, dass wenn ich in irgendwelchen Clubs dann war, ja, man kommt dann ins Gespräch mit irgendwelchen Leuten, lernt Leute kennen. Und ganz schnell waren wir bei dem Thema, hey, was machst denn du? Und ich so, ja, ich studiere Theologie. Bist du so ein Pfaffe oder was? Ja, ganz oft die Antworten dann so, ja, nicht direkt so. So ein bisschen vielleicht. Ja, hast du dann auch so ein Gespenstergewand an? Nee, nicht. Okay. Und der Punkt war aber, dass voll oft, ja, kamen wir zu diesem Thema, kamen wir eigentlich wirklich zu dem Thema, dass irgendwann die Frage einfach da war, hey, was ist mit Gott und mit dir? Und die Leute dann zu mir gesagt haben, so, Gott und ich, keine Ahnung. Und öfters ist es auch mal vorgekommen, dass ich für Leute irgendwie beten konnte. Ja, und dann ist es eine witzige Szenerie. Du stehst in Freiburg mitten in der Nacht vor einem Club draußen und boom, 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 Musik läuft und du betest für einen Typen. Hey, das ist das Ding, so wo ich mir gedacht habe, ja genau, das ist, Gott möchte sich durch uns offenbaren. Oder eine andere Möglichkeit, und die kannst du mal ausprobieren, die haben die Christina, also meine Frau und ich, haben da echt eine coole Sache erlebt damit. Und zwar ist das, dass der Herr braucht's Geldfach in deinem Geldbeutel. Du hast deinen Geldbeutel und dann hast du ja so Fächer für Scheine. Und dann nenn einfach ein Fach, der Herr braucht's. Und da machst du 20 Franken oder egal wie viel du reinmachen willst, mach was rein. Und dann handle dieses Geld genauso, als ob es nicht deins ist. Und wenn du kein Geld hast und du brauchst aber Geld, und weil du nur eine Fahrkarte kaufen musst oder so, du hast diese 20 Franken, dann hast du kein Geld, weil es ist nicht dein Geld. Aber geh her und sag, hey Jesus, ich bin bereit, dieses Geld für dich einzusetzen, aber ich bitte dich, dass du es ganz konkret mir klar machst, dass du es mir aufs Herz legst, wo ich diese 20 Franken einsetzen soll. Und ich verspreche es dir, es wird passieren. Es wird der Moment kommen, wo du es ganz klar bekommst, wo du wie diese Antenne hast, wo du es ganz klar bekommst, wo Gott zu dir sagen wird, hey, weißt du was, ich würde gerne, dass du das Geld hier investierst. Und du wirst es sehen, dass diese 20 Franken für die andere Person einen fetten Segen werden, aber dieser Segen wird auf dich zurückfallen. Probier das mal aus. Weißt du, Gott ist ein Gott, der möchte sich offenbaren. Er möchte, das ist so, das ist immer sein Drive, so, das ist sein Herz. Er möchte, dass die Leute ihn kennenlernen. Und er geht das Risiko an und sagt so, und ich möchte dich dazu gebrauchen. Sei Wohlgeruch. Leb da, wo es gut ist. Wo du gut bist. Bleib im Bedingungsrahmen der Bibel. Lebe in der Beziehung. Und sei bereit dafür, wenn ich rufe. Das ist Gott. Er möchte dich gebrauchen. Und er möchte dir Sachen aufs Herz legen. Weißt du, ich weiß nicht, was heute Morgen für dich dran ist. Ich habe vorhin gesagt, so vielleicht, ich möchte dir die Möglichkeit geben, zu sagen, hey, ich möchte zurück zum Start kommen. Oder ich möchte anfangen. Ich möchte euch diese Möglichkeit jetzt geben. Wir werden jetzt eine ganz kurze Zeit des Lobpreises haben, dann werde ich nochmal was sagen. Aber ich möchte dir die Zeit geben, dass du überlegst und dir Gedanken machst, wo du mit Gott stehst. Dabei geht es wirklich nur um dich, nicht um deinen Nachbarn, nicht um deine Familie, nicht um die Dinge, die dich gerade beschäftigen, sondern es geht nur um dich und es geht um ihn. Und sei gewiss, dass er auch heute dasteht und sagt so, hey, hier ist die Hand. Ergreif sie. Ich lade dich ein, überleg dir das, wo du stehst. Hör auf dein Herz, weil ich bin davon überzeugt, der Geist Gottes ist jemand, der ruft. Er ruft und er zieht immer zu Christus hin. Und ich möchte aber trotzdem noch die Möglichkeit geben, zu überlegen, hey, vielleicht ist es Zeit, aus deiner Komfortzone rauszukommen. Vielleicht ist es Zeit, sich neu zu überlegen, hey, was ist der Bereich, wo ich gut bin, wo es mir gut geht, wo ich Wohlgeruch sein kann für diese Welt. Wo Menschen die Möglichkeit haben, durch mich Christus zu begegnen. Vielleicht ist es dran, dass du sagst, so, hey, ja, ich gehe raus aus diesem, ja, hier ist kuschelig, hier ist gemütlich, ich gehe raus. Und ich gehe einem Hobby nach oder so. Aber das, wo ich gut bin, was mir Spaß macht. Und ich bin hier Wohlgeruch. Und ich bin bereit dazu, dass Christus sich durch mich offenbart. Oder vielleicht stehst du auch heute da und sagst so, hey, ich möchte eigentlich das auch erleben. Ich möchte es erleben, dass der Geist Gottes mir ganz konkret Dinge aufs Herz legt, mich ganz konkret anspricht, mich ganz konkret gebraucht und mir ganz konkret zu mir spricht. Hey, wenn du Hunger hast und wenn du sagst, ich will mehr, dann ist das eine Sache, wo Gott sagt, yes, ich freue mich, ich will dir mehr geben. Und ich lade dich ein, dass du das heute für dich überlegst, was dran ist für dich. Wir werden jetzt einfach noch kurze Zeit haben und nochmal dieses mutig komme ich vor den Thron singen, weil das ist gerade auch die Situation. Du kommst innerlich, geistlich kommst du vor den Thron. Frage Jesus, was dran ist für dich.